Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 21. April und wir sprechen über die ungeliebte Rallye, das baldige Ende einer Ära und eine echte Alternative für Dividendenfans mit zweistelligen Ausschüttungsrenditen, die sich vor allem in hektischen Zeiten bewährt haben. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Zwarzak und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die USA und der Iran werden einen großartigen Deal machen. Das verkündete Donald Trump heute gegenüber CNBC. Heute Abend endet ja eigentlich die Waffenruhe zwischen den beiden Ländern. Der US-Präsident ist aber ziemlich zuversichtlich, dass sich beide Länder hier einig werden könnten. Sonst droht er natürlich mal wieder mit neuen Angriffen. Die Börse nahm es relativ erleichtert, aber auch nicht wirklich euphorisch zur Kenntnis, denn wie immer bleibt viel im Wagen. Daher konnte der DAX sein zwischenzeitliches Plus auch nicht wirklich über den Tag retten und drehte am Nachmittag noch ins Minus.
Auch die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq gaben ihr Anfangsplus inzwischen wieder ab und rutschten leicht ins Minus. Der Nebenwerteindex Russell 2000 schaffte zunächst sogar ein neues Allzeithoch, gab aber auch das dann wie die anderen Indizes wieder ab. Denn der Ölpreis zog mittags deutlich an und zwar um fast 3% und liegt jetzt bei knapp $97 je Barrel. Und wie fast immer in den vergangenen Wochen geht der Ölpreis rauf, gehen die Aktienkurse eher runter und der Goldpreis fällt gleich mit. Die Feinunze verbilligt sich um 2% auf rund $4,700.
Also so richtig traut die Börse den Braten weiter nicht und das, obwohl wir ja eigentlich letzte Woche erst ein neues Allzeithoch in den USA gesehen haben, hat irgendwie was von stell dir vor, es ist Party an der Börse und keiner geht hin. Die Erholung im S&P etwa, getragen von nur wenigen Aktien und auch weniger als üblich, geringeren Volumen, Handelsvolumen und gleichzeitig einem sinkenden Sentiment. Letzteres kommt übrigens ziemlich selten vor. Die Experten von Bloomberg nennen die Erholung daher schon die ungeliebte Rallye.
Als der S&P 500 in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markierte, lagen gerade einmal 60% der Aktien über ihrer 50-Tage-Linie, also dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das ist ein verhältnismäßig geringer Wert. Vor zwei Wochen waren es sogar nur 30%. Im vergangenen Sommer, als ein Hoch nach dem anderen gab, lagen rund 80% der Aktien im S&P über ihrem 50-Tage-Durchschnitt.
Gepaart wird das Ganze noch mit dem recht geringen Handel. Laut Bloomberg-Auswertungen liegt nämlich das Handelsvolumen mit S&P 500-Aktien in diesem Monat rund 11% unter dem Durchschnitt der vergangenen 6 Monate. Im März war das Volumen fast 10% über dem Durchschnitt. Heißt also nichts anderes. Investoren waren vom Abschwung sehr viel überzeugter als von einer Erholung.
Das zeigt sich auch in einigen Stimmungsindikatoren. Der Sentiment-Index von Barclays ist gefallen, während sich die Kurse erholten in den vergangenen Wochen. Das kam in den vergangenen 20 Jahren überhaupt nur 5-mal vor. Denn eigentlich sind die Stimmungsbilder vor einer Kehrtwende klassische Kontraindikatoren. Erstmal wird die Stimmung richtig schlecht und dann wird wieder gekauft und dann geht es recht schnell mit dem Sentiment Indizes nach oben, bis es dann wieder einen Überoptimismus gibt und dann tendenziell irgendwann die Korrektur ansteht.
Ja, wer sowieso irgendwie nur langfristig investiert und Sparpläne am Laufen hat, den kann das eigentlich alles ziemlich wurscht sein, was wir da über Sentiment und Taktik reden. Für aktive Investoren ist es aber durchaus eine Konstellation, die man mal im Auge behalten sollte, denn wenn sich die geopolitische Lage vielleicht doch nicht so einfach in Luft auflöst, sind die Investoren dann eher wieder geneigt, den Verkaufsknopf zu drücken und damit eben die nächste Verkaufswelle auszulösen.
Auf der anderen Seite könnte ein Ende des Iran-Kriegs eher früher als später auch schnell sowohl für einen Sentimentwechsel als auch für deutlich höhere Volumina sorgen. Das Lager der Bullen wird wieder größer. Die Anlagestrategen von JP Morgan haben etwa ihr Kursziel für den S&P 500 jetzt wieder nach oben gesetzt, von 7200 Punkten auf 7600 Punkte.
Immerhin, da ist ja schon wieder ein bisschen Luft drin. Die Kollegen quasi von HSBC sind mittlerweile sogar wieder, wie sie es selber nennen, maximal bullish für Aktien. Das haben sie nämlich gestern in einer Mitteilung an ihre Kunden rausgeschickt. Die Erholung der vergangenen Woche war typisch und vergleichbar mit früheren Erholungen nach ebenso großen Krisen, urteilt Chefanlagestratege Max Kettner. Was für ihn bedeutet, Investoren würden die Iran-Krise schon eher wieder aus dem Rückspiegel betrachten und die Indikatoren seines Teams zeigen ein neues Kaufsignal. Daher sein Rat an die Kunden, be quick, bevor die Erholungsrallye schon bald wieder vorbei ist.
Schnell bergauf ging es auch heute für die Aktien von United Health, die der große Tagessieger im S&P 500 waren. Der Krankenversicherer hatte in den vergangenen 2 Jahren nicht so viel zu lachen. Bei Umsatz und Gewinn übertraf United Health diesmal aber die Erwartungen der Analysten. Außerdem wurde die Prognose für das laufende Jahr angehoben, da der Konzern die hohen Medizinkosten deutlich besser managen kann. Überrascht waren die Anleger von der sogenannten Medical Benefit Ratio, also dem Verhältnis von gezahlten Medizinkosten zu eingenommenen Prämien, die fiel mit 83,9% deutlich besser aus als gedacht.
Da waren die Amerikaner offensichtlich deutlich weniger krank. Ja, endlich mal wieder ein richtig dickes Plus gab es auch bei CrowdStrike heute. 5% ist die Aktie in die Höhe geschossen und profitierte da von einer Heraufstufung der KeyBank. Das Kursziel der Experten dort liegt jetzt bei $525. Das ist mehr als 20% über dem aktuellen Niveau. Die Aktie war zuletzt ja ziemlich unter Druck in diesem Jahr. Und vor allem auch in den letzten Wochen, nachdem Anthropic, Tech-Konzern, einen neuen KI-Agenten für Cybersecurity-Dienste zum Testen zur Verfügung gestellt hat, unter anderem Apple und Google. Da ging natürlich sofort die Sorge um. Die KI von Anthropic könnte die Dienste von CrowdStrike schon bald wegdisruptieren, aber ganz so schnell und dramatisch wird das alles wohl nicht. Da ist die Bank von überzeugt. Daher also jetzt das deutlich höhere Kurspotenzial.
Der KI-Highflyer Anthropic hat gestern derweil einen neuen Deal mit Amazon geschlossen. Der Online-Händler wird bis zu $25 Milliarden in Anthropic investieren. Dafür wird der KI-Dienst in den kommenden 10 Jahren Amazon Web Services für mehr als $100 Milliarden nutzen. Mal wieder ein Hin- und Herspiel. Amazon-Aktionäre gefällt der Deal. Die Aktie stieg heute um 3%.
Und dann gibt's einfach in diesem Jahr während der Bilanzsaison keinen Tag, an dem es nicht einen klassischen Gut-ist-nicht-gut-genug-Moment gibt. Heute trifft es GE Aerospace, den Luftfahrtzulieferer und vor allem Triebwerkhersteller. Die Zahlen fürs erste Quartal waren eigentlich ziemlich solide. Auftragseingänge stiegen sogar um 87%, der Umsatz um 25%. Beides lag über den Analystenschätzungen und auch der Gewinn übertraf die Erwartungen deutlich. Aber der Ausblick war irgendwie zu verhalten und nachdem es vorbörslich noch nach einem kleinen Kurssprung aussah, verlor die Aktie am Nachmittag fast 6% und zog dann auch noch gleich den deutschen Flugturbinenhersteller MTU Aero Engines mit nach unten. Die war nämlich heute Verlierer im DAX mit einem Minus von mehr als 5%.
Und ähnlich erwischte es heute auch die Aktie von Associated British Foods. Der strauchelnde Lebensmittelkonzern will jetzt definitiv seine Tochter Primark abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen und sich so künftig auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das lief zuletzt aber nicht besonders gut. Bei der Modetochter Primark machte sich nun der Iran-Konflikt ebenfalls bemerkbar. Im ersten Geschäftshalbjahr sanken die Umsätze bei Primark um 2%. Das Ergebnis brach sogar um 18% ein. So ich richtig überzeugt ist die Börse von diesem ganzen Manöver also nicht.
Na, offensichtlich nicht, ne? Deutlich gelassener namens dann hat die Apple-Aktionäre hin. Irgendwie war das der große, die große Nachricht des Tages, obwohl es eigentlich keine ganz Big News sind. Aber der Wechsel auf dem Chefposten kommt tatsächlich in diesem Jahr. Tim Cook wird also am 1. September nach 15 Jahren und als Nachfolger des legendären Firmengründers Steve Jobs den CEO-Posten abgeben und in den Verwaltungsrat von Apple wechseln. Sein Nachfolger wird am 1. September dann John Ternus, der bislang das Hardware-Geschäft von Apple leitete und für viele Produkte eigentlich der vergangenen 20 Jahre verantwortlich ist. Es ist quasi ein Eigengewächs und der erste Ingenieur auf einem Chefposten bei Apple.
Vielleicht kann man dann wieder mal mit einer richtigen Hardware-Innovation rechnen.
There's one more, yeah, big thing.
Und auch wenn Cook natürlich ein Mangel an Genialität des Vorgängers Steve Jobs nachgesagt wird, hat er, wenn man sich das mal so anschaut, doch eine ganz passable Bilanz vorzuweisen. In den 15 Jahren mit ihm als CEO hat Apple den Umsatz vervierfacht auf mehr als 400 Milliarden Dollar. Der Börsenwert von Apple hat sich in der Zeit sogar mehr als verzehnfacht. Von damals 350 Milliarden Dollar auf heute 4 Billionen Dollar. Und am Ende war Cooks größte Stärke vermutlich erst gar nicht versucht zu haben, wie Steve Jobs zu sein. Das wäre vermutlich nämlich in die Hose gegangen.
Definitiv, ja.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Heute haben wir eine richtig spannende Geldidee für alle Dividendenjäger und Fans von regelmäßigen Ausschüttungen. Für viele Anleger auf der Suche nach Einkommen galt lange ein einfaches Prinzip. Die Erträge kommen aus Dividenden oder Zinsen.
So schaut's aus. Ein absolut klassischer Ansatz. Und wenn man ehrlich ist, hat das sich auch über Jahrzehnte bewährt und es hat ziemlich gut funktioniert.
Das schon, Peter. Aber so ein Income-Portfolio, das laufende Erträge liefern soll und nur aus zwei Bausteinen besteht, das ist anfällig, wenn einer oder beide unter Druck geraten. Gerade in unsicheren Marktphasen, wie wir sie gerade erleben, kann das die Verlässlichkeit der Erträge durchaus beeinträchtigen.
Also Diversifikation, wie immer das übliche Zauberwörtchen. Aber du wärst ja jetzt nicht hier mit mir im Studio, wenn du da nicht schon wieder eine schöne Lösung jetzt rausgesucht hättest, oder?
Woher wusstest du das nur? Hast du etwa das Skript gelesen?
Nee, natürlich nicht.
Aber du hast recht. Besonders spannend finde ich gerade eine relativ neue Variante von Income-ETFs. Mit klassischen Dividenden-ETFs haben diese Produkte außer dem Namen tatsächlich wenig gemein, denn sie nutzen nicht Dividenden als Ertragsquelle, sondern kombinieren Aktieninvestments mit einer sogenannten Covered-Call-Strategie, um regelmäßig Einnahmen zu erzielen.
Das grundlegende Prinzip von den Covered-Call-Strategien ist eigentlich ziemlich simpel. Man kauft Aktien eines Index, zum Beispiel eben vom S&P 500 oder dem MSCI World oder auch natürlich dem DAX, und verkauft gleichzeitig Kaufoptionen auf diese Aktien. Und dabei verdient man eine Optionsprämie.
Genau, und die landen dann bei den Income-ETFs als Ausschüttungen auf dem Konto der Anleger. Gerade in unruhigen Börsenphasen kann man so recht hohe und vor allem planbare Ausschüttungsrenditen erzielen. 10% oder mehr sind mit solchen Strategien keine Seltenheit.
Klingt also natürlich ziemlich verlockend, aber auch wie immer kommt das Ganze nicht ohne Nachteile daher, denn durch die Optionsstrategie werden zwar Schwankungen gedämpft, gleichzeitig jedoch die Gewinnchancen eben auch nach oben ziemlich klar begrenzt, denn die Käufer der Option erhalten ja das Recht, die Aktie zu einem vorher festgelegten Preis, dem sogenannten Strike, zu kaufen. Für dieses Recht bezahlen sie dann eben eine Prämie, die dem Fonds als Einkommensquelle dient. Solange der Aktienkurs unter dem Strike-Preis bleibt, verfällt die Option wertlos. Der Fonds kassiert also die Prämie und behält die Aktie. Steigt der Kurs der Aktie allerdings über den Strike, müssen die Werte im Portfolio zu dem vereinbarten Preis verkauft werden. Dadurch sind Anleger bei einer möglichen Kursrallye eben nicht dabei.
Aber immerhin haben sie zuvor ja die Prämien kassiert.
Das ist und, ja auch der Sinn der Übung.
Ja, und dieser Ertrag entsteht nämlich unabhängig davon, ob die Aktien im Fonds steigen, stagnieren oder leicht fallen. Das ist der Clou und die Anleger können so also auch in schwächeren Marktphasen ihre Ausschüttungen kassieren, denn die Prämien wirken wie ein bisschen wie ein Puffer gegen Kursverluste. Insbesondere in den aktuellen turbulenten Börsenphasen können solche Income-Strategien sehr nützlich sein, denn bei erhöhter Vola steigen die Optionsprämien tendenziell an, da sie mit der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers korrelieren und das kann wiederum dazu führen, dass die Ausschüttungsrendite gerade in unsicheren Zeiten höher ausfällt.
Also, lass mich mal zusammenfassen. Covered Call ETFs eignen sich vor allem für Anleger, die planbare Erträge suchen und bereit sind, auf einen Teil des Aufwärtspotenzials des Aktienmarktes zu verzichten.
Selbstverständlich, Peter, zu den größten Covered Call ETFs zählen die aktiv verwalteten Income ETFs von JP Morgan. So ist etwa der JP Morgan US Equity Premium Income ETF am S&P 500 ausgerichtet. Er hat zwar nicht die ganzen Aktien im Portfolio, aber er orientiert sich daran und gewichtet da etwas anders. Damit unterscheiden sie sich auch von den rein passiven Produkten von Global X beispielsweise, den Global X S&P 500 Covered Call ETF. Dieser verzichtet auf ein aktives Management und passt auch seine Optionsverkäufe nicht an die aktuellen Marktphasen an. Bei starken Aufwärtsmärkten bleibt er daher noch sichtbarer hinter dem Index zurück, auf dem er beruht. Aber er liefert dadurch auch eine höhere Berechenbarkeit, weil man eben genau weiß, was am Ende für eine Rendite rauskommen kann.
Ja, und das ist ja irgendwie der Sinn der Übung. Es soll ja nicht ein etwas besserer S&P 500 sein, sondern eben auf Ausschüttungen ausgerichtet sein. Aber ich kenne dich ja und du bist ja nun mal eindeutig der größere Zocker und Freund großer Renditezahlen im Gegensatz zu allen anderen hier im Team. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das noch nicht so ganz war und jetzt kommt noch was aus der Rubrik heiß und fettig.
Genau, jetzt wird es wirklich heiß und fettig, denn diese Covered Call Strategien gibt es inzwischen auch für Einzelaktien oder Strategien. Bekannt ist der Anbieter, der das Ganze auf den Markt gebracht hat, eigentlich für seine Hebelprodukte und inversen ETPs auf Einzelaktien. Schwerpunkt der Income-ETPs liegen vor allem auf Aktien aus volatilen und wachstumsstarken Bereichen wie Halbleiter, Werte oder auch Trends wie KI oder Automatisierung. Das Angebot umfasst aber auch aktive Multi-Asset-Strategien, die eben Assetklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe mischen und darauf dann ihre Optionsstrategie setzen.
Und das liegt irgendwie auch ein bisschen auf der Hand, auf so Boom-Themen zu setzen, weil dann kann man sich natürlich bessere Optionsprämien rausziehen, exakt, weil man ja auf die Performance verzichtet. So, und jetzt muss der alte Mann hier wieder mal ein bisschen den Spielverderber an der ganzen Stelle spielen. Das sind natürlich ETPs, anders als ETFs, sind die nämlich nicht geschütztes Sondervermögen. Es heißt, im schlimmsten Fall gibt's also hier ein Emittentenrisiko, ähnlich wie bei Zertifikaten. Nur, dass man das mal auf jeden Fall gehört hat, wenn man vielleicht eben auch zu Anbietern greift, die man nicht so gut kennt.
Sie sind auch ziemlich klein, größtenteils unter $1 Million drin. Dafür lassen sich extrem attraktive Ausschüttungsrenditen erzielen. Zumindest auf dem Papier sind 20% keine Seltenheit. Und dieser Strategie-ETP auf die Multi-Asset-Strategie hat sogar eine Ausschüttungsrendite von annähernd 50% aktuell. Ja, also das ist für den Traum des passiven Einkommens nicht verkehrt, oder?
Ja, irgendwie schon.
Natürlich können diese ganzen Produkte kein sicheres Einkommen bieten. Das müssen wir jetzt an der Stelle unbedingt dazu sagen. Ja. Und vor einem Crash schützen sie auch nicht. Sie liefern aber in den meisten Börsenphasen, wenn es jetzt nicht gerade die große Rallye gibt oder den großen Absturz, eine unabhängige und planbare Quelle von Cash.
So ist es. Das ist doch irgendwie ein schönes Schlusswort und vielleicht auf jeden Fall mal noch der Rat, vielleicht eher zu den ganz großen ETF-Strategien greifen und vielleicht nicht auf die 50% schielen. Ja. Dann ist, glaube ich, für alle Beteiligten mehr drin. So, ich würde sagen, dann machen wir die Bücher für heute wieder mal zu. Das ist doch mal ein ordentliches Renditeversprechen für den Abend. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren dieses Podcast. Gerne auch mal einen Kommentar hinterlassen. All das hilft uns natürlich immer weiter. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.